It's that time of the year again. Chris Harms, Frontmann von Lord of the Lost und unser Festivalbooker und CEO Stefan Tarnscheid sprechen auf dem Meraluna Festival über den Eurovision Song Contest und ein Jahr, das für die Band und die Musikbranche gleichermaßen etwas ganz Besonderes war. Der mittlerweile vierte Crypt Talk hat den Hangar auf Europas größtem Gothic Festival randvoll gemacht. Vielleicht, weil die Leute wissen, dass die beiden Freunde kein Blatt vor den Mund nehmen. Hört in dieser Sonderfolge, warum der ESC für Deutschland trotzdem ein Gewinn war und warum es sich lohnt, manchmal einfach auf die Charts zu scheißen. Viel Spaß!
Hallo Meraluna!
Moin Stefan!
Hallo Chris! Schön, dich wiederzusehen. Einen wunderschönen guten Abend.
Moin, Meraluna. Hi, hi. Boah, seid ihr viele?
Ihr seid richtig viele. Die Zeit scheint besser zu sein als sonntags morgens.
Wir sind auf jeden Fall Talkrunden-Headliner heute.
Ja, absolut.
Das merke ich schon.
Ja, großartig. Dann setzen wir uns mal mit euch. Setzen wir uns mal zu euch.
Ah. Weißt du, ich fange einfach mal. Du wolltest ja eigentlich anfangen mit der Frage. Ich drehe es jetzt mal kurz um.
Ja, das können wir auch so machen.
Hast du Lampenfieber? Also jetzt oder generell?
Nee, eigentlich tatsächlich nicht so, weil ich weiß ja, dass ich hier auf Menschen treffe, die uns sehr wohlgesonnen sind. Und auch wenn ich das jetzt nicht ständig mache, so wie du, du hast ja von ein paar Leuten gespielt in der letzten Zeit, ist es aber trotzdem so, dass das hier immer eine relative Wohlfühlatmosphäre ist, wenn die Familie wieder zusammenkommt. Und insofern bin ich tatsächlich, vielen Dank, bin ich tatsächlich relativ gelassen.
Ich bin nicht so gelassen, ich habe den Fehler gemacht, ich habe eine lange Hose angezogen. Ich mach die mal kurz.
Mach die mal hoch. Ich habe ganz lange darüber nachgedacht. Ich hatte eben eine lange Hose an, aber da war ich schon nass, bevor ich mein Büro da im Tower verlassen hatte.
That's what she said.
Und dann habe ich... sehr gut. Nein, und dann wollte ich dich noch anrufen, ob wir uns abstimmen, aber es hat ja auch so geklappt.
Vielleicht können wir uns nächstes Jahr abstimmen. Wir machen so Partneranzüge. Ja. Wie wenn man an der Nordsee ist, dann siehst du diese joggenden Pärchen, die haben immer diese gleichen komischen, hässlichen, bunten Trainingsanzüge.
Ja.
Nächstes Jahr stimmen wir uns ab.
Absolut, mit Fahrradhelm und...
Und ich finde auch, wir brauchen eine Einlaufmusik. Vielleicht können wir bis nächstes Jahr die Leute abstimmen lassen, was wir als Einlaufmusik.
Das machen wir auf jeden Fall, damit wir nicht so abrupt auf die Bühne stolpern wie jedes Jahr bisher. Gibt es das nächste Mal eine Einlaufmusik, die ihr dann vorher abstimmen könnt? Wie wir das genau machen, müssen wir uns noch überlegen. Ist uns gerade.
Das war ein schönes Gespräch, Stefan. Ich danke dir.
Ja, hervorragend. Vielen Dank noch. Schönes Wochenende. Nein, wir fangen jetzt an. Und ich habe drüber nachgedacht, wir machen das jetzt zum vierten Mal. Wir haben in der Pandemie, als wir uns nicht sehen durften, damit angefangen. Letztes Jahr haben wir es schon live gemacht, das war großartig. Und damit es nicht alles wiederholt und es ein bisschen spannend bleibt, habe ich mir so ein paar Fragen überlegt. Das wird jetzt kein Interview werden und soll auch nicht einen Charakter haben, aber es gibt bestimmt Dinge, die die Menschen interessieren. Wir haben auch ein paar Zuschriften von euch bekommen mit Dingen, die ihr immer mal wissen wolltet. Und das werden wir uns jetzt mal gegenseitig erzählen. Hallo Tim. Und ja, lass uns starten. Vor allem... ist mir aufgefallen, weil ich euch ja folge auf allen Kanälen und wir uns auch zwischendurch immer wieder mal unterhalten, dass ich glaube, seit eurer Gründung 2009 muss 2023, obwohl das noch nicht mal ganz vorbei ist, wirklich das verrückteste Bandjahr gewesen sein. Von ESC über Wacken bis hin zu einer weiteren Tour mit Iron Maiden und jetzt natürlich auch noch hier. Wie geht's dir? Was war los? Es war wirklich irre, oder?
Na, wir dachten ja letztes Jahr wird unser verrücktestes Bandjahr. Und dann sind wir auf einmal mit einem Nummer-1-Album ins Jahr gestartet, was völlig crazy war. Ich habe sie übrigens mitgebracht.
Ach, vielen Dank.
Weil die Edition ist ausverkauft.
Ich kriege immer Geschenke. Naja, vielen Dank.
Das ist die Fotobuch-Edition, das ist das letzte Exemplar, was wir haben.
Vielen Dank. Gerne. Also, da wäre ich auch gleich noch drauf gekommen tatsächlich, weil ich das auch irre fand, dass ihr einen Tag vor Silvester mehr oder weniger unangekündigt ein Album rausbringt und dann auf die Eins schießt. Aber mach erstmal weiter, das machen wir alles nachher.
Ja, okay. Also das war tatsächlich, wir hatten wirklich gedacht, das war letztes Jahr so unser Jahr und dann kam das alles zusammen und wir bewerben uns ja seit 10 Jahren für ein ESC. Deshalb war es irgendwie, haben wir nur darauf gewartet, dass es irgendwo mal klappt, hat dann geklappt. Dann die zweite Tour mit Iron Maiden. Ich glaube, 800 Interviews bisher, also wir sind ja 5 Leute, da kann man es gut aufteilen. Endlos viele Reisen, auch so viele Konzerte wie bisher noch nie. Südamerika waren wir auch direkt kurz vorm ESC und das war alles so viel auf einmal. Und vor allen Dingen dann auch mit Blood and Glitter, dem Album direkt nach dem ESC, nochmal auf Platz 2. Also es war alles so eine Achterbahnfahrt von ganz oben bis ganz, ganz oben und gefühlsmäßig noch viel krasser. Ich bin immer noch so in der Verarbeitung. Ich war gestern um die gleiche Zeit noch am Strand, irgendwo im Mittelmeer und bin noch gar nicht so ganz angekommen. Ihr macht es mir gerade hier viel leichter, weil ich fühle mich hier sofort zu Hause. Es ist mega gut. Und deshalb, ich kann es selber noch gar nicht so ganz... Also ich kann quasi nur bestätigen, was du gesagt hast. Es war wirklich das verrückteste Jahr. Und wir haben uns vorgenommen, nächstes Jahr machen wir ein bisschen ruhiger, aber wer weiß, was dann passiert.
Ja, man weiß das nie. Und was so die Pläne für die Zukunft sind, da kommen wir, glaube ich, auch gleich noch drauf. Ich fand es irre zu sehen, genau was du gerade sagtest. Ihr wart, glaube ich, noch in Mexiko, kurz bevor es nach Liverpool ging. Ich bin kein Mensch, der häufig Frühstücksfernsehen guckt. Da habe ich mich mal reingesappt, dann saßt ihr plötzlich aber auch da. Und es war halt wirklich irre. Ihr habt viele, viele Dinge gemacht, die von Bands dieser Art, wie ihr es seid, tatsächlich nicht so häufig wahrgenommen werden. Und ich fand das ganz bewundernswert. Hab mir das aber auch wie eine krasse Achterbahnfahrt vorgestellt, die ihr da hingelegt habt tatsächlich.
Und das ist tatsächlich eines der für uns maßgeblichsten Dinge gewesen, dass dieses ganze ESC-Thema, abgesehen davon, dass es ein Kindheitstraum war von gerade mir, dass wir gedacht haben, Mensch, es wäre doch so schön, wenn wir mit unserer, ich sag mal, dunkelbunteren Farbe dieses Spektakel ein bisschen, naja, aufwerten ist jetzt sehr, ist jetzt meine Sicht der Dinge. Andere fanden das, also sagen wir mal.
Naja.
Sagen wir mal, wertungsfrei bereichern können. Als ich dann dieses Jahr auf dem Hellfest, das war auch so ein Highlight, auf dem Hellfest war, kam ein Sänger einer Band, die ich schon Ende der 90er gehört habe. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer es ist, weil er vielleicht nicht möchte, dass ich das so rausposaune, aber er kam zu mir und meinte, Chris, ich muss dir mal was sagen, ich bin der und der. Ich so, ich weiß, wer du bist. Er sagte, ihr seid für uns hier alle, und große englische Band, er sagte, ihr seid für uns hier alle in der Szene wie so eine Art Botschafter für Heavy Music, für schwarze Szene, und ihr seid so eine Gateway-Band, weil ihr nicht, ihr seid so ein bisschen Metal, ein bisschen Gothic, aber ihr seid doch sehr viel Pop. Und ihr macht es so vielen Zuschauern so viel einfacher, auch mal in unsere Musikrichtung reinzuhören. Und das war ein sehr, sehr schönes Kompliment, wo ich dachte, Mensch, wenn du so Ambassador bist für alternative Musik, das war sehr schön. Und es gab auch viele Kollegen, gerade hier aus der deutschen schwarzen Szene, die gesagt haben, dass die 2-3 Wochen nach dem ESC deren Vorverkaufszahlen für Konzerte sich teilweise verdoppelt hatten, obwohl die ja gar nicht beim ESC waren, weil die Mainstream-Masse so ein bisschen in diese Musikrichtung gefunden hat. Und das macht mich sehr, sehr stolz.
Zu Recht auch, wie ich finde. Und ich finde auch, dass ihr das auf eine ganz tolle Art und Weise gemacht habt. Ich glaube auch, dass der ESC, mag man darüber denken, was man will, vielleicht auch nicht jedermanns Ding ist. Also und jedermanns Frau, jeder Fraus Ding auch nicht. Das ist tatsächlich wahrscheinlich hier im Raum auch so. Trotzdem, wie du es gerade beschrieben hast, ich fand toll, dass mal andere Musik dort stattfindet, dass man Botschafter hatte. Auch, dass ihr den Vorentscheidet, der auch mit überwältigender Mehrheit für euch gewonnen konntet hier. Und von der Platzierung, die am Ende ja auch egal ist, völlig ab, finde ich tatsächlich, dass ihr das auch sehr souverän und sehr gut gespielt habt und Szene und alles, was dazu gehört, auf eine wirklich wundervolle Art und Weise mitgenommen habt danach. Und ihr habt ja auch alle teilhaben lassen an allen Steps eigentlich, von irgendwelchen Proben in Liverpool bis zu dem, was es dann am Ende nach der großen Show war. Und ich fand das auf jeden Fall sehr geschickt, aber auch sehr bewundernswert, wie ihr das hinbekommen habt. Weil das ist ja auch ein bisschen anders, wenn man ja so ein Alien in diesem ganzen Zirkus des ESCs ist, aber sich trotzdem auf diese Art und Weise behauptet und dann immer noch was Gutes daraus mitnimmt tatsächlich. Das fand ich super.
Ja, wir waren schon gerade die Wochen in Liverpool ein bisschen wie so gläserne Menschen. Also da war wirklich die Privatsphäre auf die 4-5 Stunden Schlaf reduziert, weil selbst ein Walk durch Liverpool als Tourist wurde von der Presse begleitet, was auch völlig okay ist. Und das wussten wir auch vorher. Aber das war wirklich krass. Und da muss ich mal ganz doll meinen Hut ziehen vor diesen wirklich großen Stars, vor diesen großen Schauspielern und diesen ganz großen Stars in der Musikszene, bei denen das jeden Tag so ist, wo ich mich frage, wie halten die das eigentlich psychologisch aus? Weil wir ja nur mal, was diese ganz große Aufmerksamkeit anging, dann nur mal so reingeguckt haben. Und natürlich bleibt da ein bisschen was von hängen, und ich werde jetzt natürlich mehr auf der Straße erkannt als vorher, also statt einmal am Tag dann 5-mal oder so, aber trotzdem, wir sind ja nicht so groß wie, keine Ahnung, Taylor Swift oder so. Und da fragt man sich, wie halten diese Menschen, die auch teilweise viel jünger sind als wir, wie halten die das aus? Und da muss ich mal sagen, großen Respekt. Aber wo wir über Aushalten sprechen, Pandemie wollten wir gar nicht weiter thematisieren, aber wir sind ja trotzdem in einer Phase, wo sich vieles erholt, aber vieles auch noch nicht so einfach ist. Deshalb möchte ich mal wissen, was ist in der Veranstaltungsbranche gerade wieder richtig gut und wo hast du noch dran zu knabbern oder wir alle oder ihr? Was ist gerade noch nicht so geil? Was läuft noch nicht rund?
Ah, das ist eine sehr komplexe Frage. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also gut ist natürlich, dass wir alle, ohne daran noch zu denken, wieder so zusammenkommen, wie wir das möchten. Und zwar ohne Regeln, ohne irgendwelche Dinge, die wir zu beachten haben. Es gibt aber natürlich seit dem Restart, wenn man das so nennen möchte, schon ein bisschen eine veränderte Landschaft. Das hängt ganz viel mit Produktionskosten, mit Personalmangel, mit Materialmangel und all diesen Dingen zusammen.
Das können wir auch alles, ja, genau.
Wo auch keiner so richtig weiß, wo diese ganzen Sachen denn hingekommen sind. Sie sind aber zum Teil nicht mehr da. Dadurch verknappt sich alles und dadurch wird das, was überbleibt, teurer. Das ist bei einem Meraluna, bei einem Plage Noir, bei ganz vielen Dingen, die wir machen, so, dass man einfach teilweise doppelte Produktionskosten hat mittlerweile. Wir versuchen das immer irgendwie geschickt abzufedern, weil wir natürlich auch sensibel mit den Ticketpreisen umgehen wollen. Was eine Herausforderung ist aktuell, es ist auch für viele Themen schwierig, Leute zu mobilisieren. Also es gibt Dinge, die laufen nicht mehr ganz so gut wie früher. Verschiedene Künstlerinnen und Künstler, Bands, die auf Tour sind, die teilweise mit der Hälfte der Leute aber bei doppelten Kosten spielen müssen jetzt. Das sind Herausforderungen, die bleiben. Und vor allem auch gute, motivierte Leute zu finden, ist nach wie vor nicht so einfach. Es ist deutlich besser geworden seit letztem Jahr. Letztes Jahr war die Vorbereitung dieses Festivals relativ chaotisch. Dafür ist aber alles super gelaufen während des Festivals. Dieses Jahr war es was ganz anderes. Also es war ein komplett anderes Gefühl, das Festival wieder aufzuplanen und das alles in die Wege zu leiten. Das ist ja wahnsinnig komplex. Da arbeiten sehr, sehr viele Menschen das ganze Jahr über dran. Ich bin meinem Team auch wahnsinnig dankbar dafür, dass das alles so gut geklappt hat und dass alle immer noch da sind. Ich bin auch euch allen wahnsinnig dankbar, dass es mit euch so gut klappt und dass ihr alle wieder da seid, weil das ist auch nicht selbstverständlich, weil die Zeiten halt in der Tat noch nicht so sind, wie sie vorher wieder sein sollten. Wir hatten die Krise nach der Krise, wir hatten eine hohe Inflation, wir hatten Energiekosten und wir überlegen schon sehr genau, was wir den Menschen, die uns besuchen wollen, zumuten können preislich. Und auf der anderen Seite sind wir halt auch gefangen in den Notwendigkeiten, die wir haben. Also mit Meraluna wird niemand reich. Das ist aber auch gar nicht das Ziel. Das Ziel ist es halt, das so zu gestalten, dass ein bisschen was überbleibt, dass wir das ganze Jahr sozusagen davon leben können, um das nächste Jahr dann wieder zu gestalten und auf der anderen Seite halt, wie gesagt, alle Preise so anzupassen, dass wir keine Menschen sozial ausschließen aus dem ganzen Festivalkosmos. Und das ist in der Tat schwerer denn je zurzeit.
Ja, und wenn dann das Wetter mitspielt, wie dieses Wochenende zum Glück und nicht sowas passiert wie Wacken.
Das stimmt.
Letzte Woche, also auch da nochmal, da war es wirklich schwierig und großen Respekt an die, was die geleistet haben. Ich glaube, ihr habt auch noch Leute hingeschickt zum Helfen oder so.
Ja, wir haben natürlich alle mit vereinten Kräften geholfen. Man muss dazu sagen, dass wir mit dem ganzen Wacken-Team auch sehr gut befreundet sind. Wir kommunizieren das ganze Jahr. Wir machen uns viele Gedanken auch gemeinsam über Festival-Setups, über Dinge, die man auf Festivals anbieten kann und möchte. Und die hatten wirklich einen endlosen Kampf. Ich meine, wenn es aber natürlich wochenlang vorher durchregnet und dann auch zu der Veranstaltung nicht besser wird, dann sind irgendwann die Möglichkeiten noch sehr begrenzt. Und die haben ja wirklich bis zum letzten Tag versucht, noch Dinge zu machen, mussten auch, ich glaube, die Fahrtrichtung mehrfach ändern mit den Entscheidungen, die sie getroffen haben. Am Ende hat das Festival stattgefunden, aber halt nicht mit allen Menschen, die dafür ein Ticket gekauft hatten, was natürlich traurig ist. Die haben das, glaube ich, also gemessen an dem Problem, was sie hatten, ganz gut hinbekommen, aber im Großen und Ganzen ist das natürlich wahnsinnig enttäuschend. Und für die Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten, halt genauso wie für die Menschen, die vielleicht nicht rangekommen sind oder ein anderes Problem an dem Festivalwochenende hatten. Weil man arbeitet das ganze Jahr daran, mit Herzblut, mit allem, die da irgendwie involviert sind, mit dem ganzen Team. Und wenn sozusagen der Höhepunkt des Jahres, den wir jetzt hier für uns an diesem Wochenende haben, wenn der nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dann ist das einfach maximal frustrierend, das muss man sagen.
Wie groß ist so ein Meraluna-Team, was so im Jahr arbeitet an dem Festival? Ich weiß es, ich kenne ja ein paar, aber nicht alle. Wie groß ist dieses Team bei FKP, was Meraluna bearbeitet?
Also wir sind im Booking, sind wir zu fünft. Es machen halt nicht alle nur Meraluna, muss man dazu sagen. Wir machen ja noch ein paar andere Sachen auch. Aber im Kern sind wir drei Menschen, die sich damit beschäftigen. Ich bin neben meiner Tätigkeit des Geschäftsführers auch noch für das Programm nach wie vor verantwortlich mit meinem Team und versuche halt jedes Jahr die richtige Mischung sozusagen für euch alle, für uns alle zusammenzubekommen. Das geht mal gut, mal muss man sich ein bisschen strecken, weil das ja auch immer an Verfügbarkeiten und vielen Dingen damit zusammenhängt und davon abhängt. Und aber jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, wie viele Menschen sind das? Also bei uns in der Firma arbeiten fest das Jahr über 150 Leute. Es gibt aber noch einen riesigen Stamm an freien Mitarbeitern, Menschen, die in den verschiedensten Gewerken, Ton, Licht, Security, Gastronomie und so weiter hier arbeiten, die natürlich an so einem Wochenende auch noch dazukommen.
Wie viele sind das hier an so einem Festivaltag?
Ich glaube, bei Mira Luna sind wir mittlerweile bei knapp 1000 Leuten, wenn man wirklich alle dazu zählt, mit den Sanitätern, der Feuerwehr und den ganzen Behördengeschichten und Sachen, die noch on top kommen. Das ist halt irre viel und das ist ein logistisches Monstrum, was aber jedes Jahr gerade hier in großer Vertrautheit wieder gut aufgeht.
Wir rechnen bei Lord of Lost immer in Markthallen. Wir haben so eine Einheit für uns, um ein bisschen besser die Publikumsgrößen zu verstehen. Markthalle in Hamburg ist über Pi mal Daumen 1000 Leute. Und wenn man dann so ein Festival spielt, sagt man, na, heute sind 25 Markthallen. Oder man spielt so eine Show mit Iron Maiden, sagt, heute sind 35 Markthallen. Also kann man sagen, die Mitarbeiter heute hier sind eine Markthalle.
Genau, die Mitarbeiter sind eine Markthalle und die Zuschauerinnen und Zuschauer sind 25 Markthallen.
25 Markthallen, geil.
Vielen Dank dafür.
Und das hier heute, das ist so eine Drittelmarkt, eine halbe Markthalle oder
das
so?
Das ist eine halbe Markthalle eine auf halbe jeden Markthalle. Fall, ja.
Okay. Ich mag ja das Wort bestuhlt nach wie vor nicht.
Nee, ich verstehe das.
Ja.
Es ist sehr bequem, aber es klingt nicht schön.
Ich finde auch, also schöner ist auch noch voll bestuhlt. Wenn du dann, du kaufst so ein Ticket,
das stimmt.
Voll bestuhlt.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das wird mir wahrscheinlich nicht mehr aus dem Kopf gehen jetzt. Ja, aber es ist... Ist korrekt.
Vielleicht könntet ihr mal einen von den 150 Leuten bei FKP mal dazu verpflichten, ein neues Wort, einen Euphemismus für Vollbestuhlung zu erfinden.
Ja, das werden wir
Tim
tun.
Tim macht doch sowas mal ganz
Tim
gut.
Ist sehr
der macht
kreativ,
doch mal sehr viel
das.
Kreativarbeit, ja.
Absolut. Aber also eine Frage hat uns erreicht. Mehrfach tatsächlich, die ich dir jetzt mal stellen will, wo wir gerade bei dem Song waren, den ihr nach Liverpool gebracht habt, kann auch jeder andere Song sein. Die Frage klingt sehr banal, aber es interessiert auch sehr viele. Wie schreibst du einen Song? Wie machst du ein Lied? Also das ist interessant für viele, glaube ich.
Also da gibt es verschiedene Antworten. Die eine ist genauso banal wie die Frage, eine Songidee ist unterm Strich eine Idee. Und teilweise kommt das einfach und du kannst es gar nicht kontrollieren. Das heißt, ich habe das große Glück, dass ich in meinem Kopf hinten drin, das ist wie so eine Art Radio, was immer läuft und da laufen Songs, die es schon gibt, aber eben auch Songs, die es noch nicht gibt. Und dann denke ich so, ah, den kenne ich noch nicht. Und dann hörst du irgendwie zu und das sind dann so Fragmente und teilweise mit fertigen Text, vielleicht nur so ein Refrain, teilweise auch mit so Kauderwelsch oder einfach Melodien, die mich nicht mehr loslassen, die dann wie ein Ohrwurm sind. Und manchmal muss ich wirklich filtern und überlegen, gibt es den Song schon? Oder nicht. Teilweise schreibt man dann auch einen Song und merkt später, scheiße, ein Teil davon gab es echt schon. Also es ist, ne, man kann ja nicht...
Wenn du so Fear of the Dark im Kopf hast und dann, das ist wahrscheinlich, weil ich zweimal mit Iron Maiden durch Europa gefahren bin.
Naja, das passiert halt tatsächlich. Da bleiben dann so Fragmente hängen oder du hörst mal irgendwas, du bist 5 Jahre alt und hörst irgendwas im Fahrstuhl und das bleibt ja irgendwo hinten im Hirn hängen und kommt dann vielleicht irgendwie wieder raus. Und man ist natürlich auch begrenzt. Es gibt... in der westlichen Musik 12 Töne, mit denen wir arbeiten, mehr nicht und irgendwann wiederholt sich das. Aber so banal ist das erste tatsächlich. Das heißt, dass eine Songidee ist eine Idee und teilweise muss man die nur so sterntalermäßig auffangen. Und teilweise ist es wirklich so, die größten Hits, sage ich jetzt mal, die ich geschrieben habe, ob nur für mich oder für andere Künstler oder Künstlerinnen, sind die, wo eine Gesangsmelodie am Anfang da war und der Rest folgt dem einfach. Und das sind meistens Ideen, die aus meinem Radio kommen.
Wie hältst du das fest? Hast du das alles im Kopf über Jahre oder singst du das in dein Handy rein oder machst du dir auf dem Computer eine Soundspur oder wie vergisst du das nicht?
Ja.
Ja, okay.
Also ich habe früher war es wirklich das Diktiergerät einfach, was auch neben dem Bett lag und ich habe früher panisch alles festgehalten, weil ich dachte, es muss unbedingt alles festgehalten werden, sonst ist die Idee weg. Inzwischen baue ich den Qualitätsfilter Zeit ein und denke mir, wenn ich mich nach 3 Tagen nicht mehr selbst daran erinnere, dann war es vielleicht nicht so gut. Das heißt, ich bin ein bisschen entspannter. Ich warte wirklich 3 Tage. Und dann gibt es halt ich habe so ganz viele lustige Soundschnipselaufnahmen. Wir haben da auf dem Handy, wir haben da auch schon mal hier und da welche von veröffentlicht, wo ich dann irgendwie nur noch sowas reinlalle mit so einem, ich nenne es mal Kartoffelenglisch irgendwie, so Fantasiesprachen mit ein paar Wörtern drin. Das ist das eine und das andere ist tatsächlich, dass man sich hinsetzt und wirklich nach Konzept versucht, einen Song zu schreiben. Manchmal vielleicht auch im Team. Also wenn ich es jetzt mal am Beispiel von Blood and Glitter festmache, dem ESC-Song, Da habe ich mich mit einem Freund zusammengesetzt, Rupert, den kennen auch viele, der spielt Bass bei Eisbrecher oder auch in vielen anderen Bands. Und ich habe gesagt, pass auf, lass uns einen großen Lord of Lost Hit schreiben. Und ich hatte nur diese Punchline Blood and Glitter, was entlehnt ist von einem Fotobuch von Mick Rock, der die alte, frühe Glamrock-Zeit der 70er in England festgehalten hat, weil ich das einen tollen Titel fand. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann haben wir das typische Rupert und Chris Game gemacht. Er spielt irgendwelche Gitarrenriffs und ich denke mir Melodien und Refrains aus. Und wir haben dann gesagt, pass auf, lass uns mal vorstellen, wir würden einen Song schreiben für eine Bühne wie oder eine Fernsehbühne wie den ESC. Und wir haben tatsächlich noch gar nicht dran gedacht, den da einzureichen. Aber wenn du visuell schreibst, machst du die Augen zu und überlegst dir, der Song beginnt mit nur Klavier und Spotlight auf den Sänger und dann kommt Blood and Glitter und du setzt die Gitarre ein, das Spotlight ändert sich, dann geht ein Riff los, dann kommst du und so weiter und du machst quasi so Do's and Don'ts, du sagst, das willst du im Song und das nicht und dann konzipierst du so ein Ding. Das ist eine andere Möglichkeit tatsächlich.
Ich verstehe, also du setzt dich dann hin und sagst, heute werden 3 Hits geschrieben oder in dieser Woche und dann schreibt man danach noch so ein paar
Filler-Songs. Teilweise kommt dann auch Müllball raus, obwohl das natürlich immer total subjektiv ist. Also manchmal werden Songs dann auch zu Hits, sag ich mal, oder sehr beliebt, wo man nicht mit gerechnet hätte. Und dann gibt es auch noch, und das ist das Dritte, das mag ich sehr gerne, dieses Ping-Pong-Prinzip, dass ich irgendwie ein Songfragment habe, aber ich tue mich selber schwer damit, das fertig zu machen. Und da, es wird sperrig. Ich stolper selber über meine Füße. Ich merke, es ist nicht gut. Und dann gebe ich es einem Kollegen, entweder in der Band oder jemand anderem. Oder ist es genau umgekehrt. Ein Kollege gibt mir eine Songidee, sagt, ich habe hier einen tollen Refrain, fällt dir der Rest ein? Und so spielen wir viel Ping-Pong, teilweise weltweit, auch durch das Internet, teilweise ohne, dass wir uns dafür sehen müssen, weil wir sind auf verschiedenen Kontinenten und spielen Ping-Pong mit so einem Song, bis er fertig ist.
Ich verstehe. Also es gelingt dir dann schon, ich sage jetzt mal, Hits mit Ansage zu schreiben. Wenn man das will, weiß man, man braucht einen catchy Refrain und baut das dann wirklich so zusammen.
Das gelingt nicht immer, weil das von, also sagen wir mal so, wenn jeder gute Song ein Hit wäre, dann gäbe es so unglaublich viele Hits. Es gibt so viele Songs, die mich so berühren und so tolle Künstler, die nie jemand wirklich wahrnimmt, was so schade ist. Also da sind immer so ja ganz viele und auch das Quantum Glück ist immer, darf man nicht vernachlässigen. Aber es gibt durchaus so einige Dinge, auch bei Sachen, die ich gemacht habe für Joachim Witt oder für Nino De Angelo zum Beispiel, wo ich mich hingesetzt habe, gesagt habe, so, ich möchte jetzt genau so einen Song, der soll dieses Gefühl transportieren und am besten vielleicht auch noch irgendwie erfolgreich werden. Und das hat ab und zu dann schon geklappt. Und ein Kollege von mir im Studio Eike, auch ein großer Songwriter und Produzent Eike Frese, der sagte irgendwann zu mir, Mensch, Chris, sei nicht immer so bescheiden, immer Glück haben ist können. Und dann habe ich gedacht, oh, gut, vielen Dank, vielleicht kann ich ein bisschen was. Danke, ich habe nicht nur Glück. Und das hat mich ein bisschen berührt, deshalb, ich glaube so beides. Ich habe auch viel Glück gehabt, aber ich habe natürlich auch hart gearbeitet, dass ich von mir inzwischen noch selber sagen kann, ein bisschen was kann ich inzwischen auch. Und da bin ich auch stolz drauf.
Ja, das kannst du auch sein. Zwischenapplaus für Chris. Nein. Ich verstehe, was du meinst und das kannst du auch sein und es macht dich auch wahnsinnig sympathisch. Ich glaube, darum verstehen wir uns auch so lange schon so gut, weil du halt in aller Bescheidenheit natürlich wahnsinnig gewachsen bist mit deiner Band, aber auch mit den Dingen, die du quasi nebenbei noch gemacht hast, mit dem Produzieren, mit dem Schreiben für Joachim Witt und andere. Das ist schon, du hast dir auch einen Kosmos gebaut in den Jahren, der mittlerweile natürlich eine beachtliche Größe angenommen hat. Und darum ist es auch so interessant, glaube ich, für uns und für die Leute. Und auch nochmal vielen Dank, dass ihr den Podcast und die Dinge, die wir veröffentlicht haben, auch wirklich zu Tausenden hört. Das hat uns sehr überrascht. Das kommt halt nicht von ungefähr. Ich glaube, dass wenn wir uns über solche Dinge unterhalten, Dinge aus der Sicht des Live-Entertainments, von den Veranstaltenden zu den Musizierenden, das gibt schon so eine Mischung, glaube ich, die A, sehr interessant ist und die aber B, auch natürlich durch das, was du so erlebst und den Sympathiefaktor, den du hast, natürlich auch ein ganz Stück weit mit gepusht wird. Und das ist jetzt nicht, weil ich dir an den Hintern kriechen möchte, aber es ist tatsächlich so, dass das große Freude macht, glaube ich, und dass du das auch immer sehr gut auf den Punkt bringst dann.
Es ist aber auch tatsächlich so, dass ich nach wie vor, selbst wenn wir dann Konzerte spielen, wo wir alleine mehr als eine Markthalle füllen, oder wenn wir mal so ein Festival-Headline, natürlich ein bisschen kleinere Festivals als Mera Luna, so weit sind wir noch nicht, aber immer noch denke, wer spielt denn jetzt nach uns? Und ich mich immer noch wundere und sage, wow, wir sind ja jetzt gerade heute wirklich hier die letzte Band. Oder dass ich hier sitze und denke, Mensch, die sind ja tatsächlich wegen uns beiden hier. Und nicht wegen, okay, ein paar bleiben sitzen, nachher wird noch gelesen. Ich weiß, aber du weißt, was ich meine. Das ist so, ich wundere mich immer noch und sage, Mensch, krass, die sind ja tatsächlich da, weil sie sich für das interessieren, was wir so machen oder was ich so mache. Und warten nicht nur auf die, die danach kommen. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich mich nach wie vor wundere. Und deshalb bin ich sehr dankbar dafür, dass sich das Eichhörnchen auch über 20 Jahre so mühsam ernährt hat. Und wir niemals so einen Übernachterfolg hatten, wo man vielleicht noch Teenager ist, den man sich damals immer gewünscht hat, gesagt hat, Mensch, warum bin ich nicht einfach von heute auf morgen irgendwie berühmt? Und ich das jetzt extrem wertschätzen kann, dass wir dieses zwei Stufen hoch, eine zurück, zwei Stufen hoch, vielleicht auch mal wieder fünf zurück. Und man musste sich immer nach oben kämpfen. Und ich weiß genau, wie das ist, andere Bands zu supporten und im Winter im Auto zu schlafen, damit man mit denen irgendwie mitfahren kann, weil kein Geld für ein Hotel da ist. Und ich glaube, das lehrt einem ein bisschen diese Bescheidenheit und sich immer noch wundern dürfen. Und ich hoffe auch, ich verliere das nie. Ich glaube, ich bin inzwischen alt genug, dass ich das nicht verliere. Und da bin ich auch echt dankbar für.
Das kann ich verstehen. Ich glaube. Absolut. Ich kann das nachvollziehen und ich glaube auch, dass ihr genau deswegen solche Sachen wie den ESC machen könnt und es man euch nicht übel nimmt. Es ist gar, oder
aus Na, nicht jeder. Ne? Irgendwer nimmt immer irgendwas übel oder findet das scheiße, aber das ist auch okay.
Irgendwer meckert immer, das ist so. Das ist bei uns auch so. Irgendwas gibt es ja auch immer. Aber im Großen und Ganzen finde ich, dass, wenn das so organisch gewachsen ist und nicht erkauft wurde oder durch irgendwelche anderen Dinge so geboostet wurde, ist es natürlich was anderes und seid auf dem Level angekommen, wo man das natürlich auch dann ja, mit einer gewissen Gelassenheit sehen kann. Und das ist natürlich ein gutes Tool und auch eine komfortablere Situation, die euch, glaube ich, aber auch so abenteuerlustig macht dann.
Ich muss sagen, dieses Gelassensein ist ja generell etwas, was ich am Älterwerden so unglaublich schätze. Alle wollen immer, oder so viele wollen immer jünger sein und jünger aussehen und alles ist immer so auf Beauty und wir wollen alle, sind alle noch 17 bis 21 und ich muss sagen, so vieles, was mit 21 so unglaublich wichtig erschien, ist jetzt so unglaublich egal und also damit will ich nicht sagen, dass mir alles egal ist, nein, aber diese Nichtigkeiten, um die man sich Sorgen gemacht hat, dass so eine Gelassenheit einsetzt und man sagt, ey, pff, ist doch völlig wurscht so. Und das ist, also ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl mit 43 inzwischen. Ich möchte nicht wieder 21 sein. Ich habe mir so viel Sorgen gemacht damals. Auf der anderen Seite, man hat mit 21 natürlich so eine Wut in sich drin, die natürlich auch Kunst produziert, die man teilweise sich nicht mehr zurückholen kann. Deshalb bin ich auch so froh, dass ich immer noch über irgendwelche alten Minidiscs stolper mit so Demos von damals, wo ich sage, wow, das ist so ein Gefühl, wenn ich diesen Song jetzt greife und ihn jetzt auf quasi in die Lord of Lost Welt hole, das ist so ein Gefühl, das kriegt man gar nicht mehr hin. Und das erklärt auch manchmal, warum diese ganz, ganz großen Bands, die in ihren großen Villen in Beverly Hills sitzen, tatsächlich es manchmal auch gar nicht mehr schaffen, diese Urverzweiflung, die auch so eine dunkle Musik braucht, überhaupt zu fühlen. Und ja, deshalb, ich habe tatsächlich noch diese vergessenen Songs auf Minidisc und ich finde immer wieder neu. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Der Keller meiner Eltern ist unerschöpflich groß, was Songs angeht, die ich mit 18 geschrieben habe. Mal gucken, was ich noch so finde.
Ja, sind wir alle sehr gespannt. Ich finde das wirklich bewundernswert und das geht ja auch ganz vielen Bands so, dass natürlich irgendwie das erste Album oder die frühen Songs haben immer, die kommen immer alle aus dem Bauch und bilden eigentlich auch das ganze Leben bis dato ab, während die zweite Platte womöglich schon nur noch der Zeitraum von der ersten Platte bis zur zweiten ist und die dann auch mehr aus dem Kopf kommt und so. Und wenn man dann natürlich diese alten Relikte wieder hervorholen kann, ist das natürlich ein musikalischer Schatz, den du dann wieder heben kannst, vielleicht dann ein bisschen zeitgemäßer anpasst oder überarbeitest, aber im Großen und Ganzen ist das ja schon,
Stefan, wie ist denn mit dir, mit deinen Songs? Du hast gesagt, du hast in der Pandemie wieder angefangen, mit deiner Punkband rumzudabbeln. Wann höre ich denn endlich mal was?
Ich hoffe nie. Ja, das ist natürlich, als wir dann alle sehr viel Zeit hatten plötzlich, undankbarerweise, haben wir auch wieder angefangen, Musik zu machen, in ganz vielen verschiedenen musikalischen Bereichen. Aber als ich dann wieder arbeiten durfte, war mir das dann doch ganz recht. Weil
wir können doch unsere eigene Einlaufmusik produzieren bis nächstes Jahr.
Ja, das können wir zusammen machen.
Ja.
Okay, komm.
Genau, der Stefan und der Chris.
dann
ja, wir brauchen ein bisschen darkeren Namen.
Dann dürft ihr jetzt nicht mehr abstimmen, dann werden wir einen Song für euch zurechtstutzen. Mal gucken, wie das wird.
Wir nennen uns keine irgendwas die Mera Losers oder irgendwas, keine Ahnung.
Losers, das ist gut. Vielleicht könnt ihr einfach über den Namen abstimmen, den wir uns dann geben.
Aber wenn, müssen wir Mera Losers, also Loser auch mit Doppel-O schreiben. Das ist so, es ist mal ganz interessant, die ganzen Hater maßgeblich aus der Blau-Braun-Fraktion, die sich dann bei uns in den Kommentarspalten sammeln, die schreiben dann Lord of the Loser, aber immer mit Doppel-O. Und das macht immer so Spaß, das so zu korrigieren mit den Sternchen. Das ist doch ganz schön. Deshalb, wenn Mera Losers, dann mit Doppel-O.
Ja. Ja. Eine Frage habe ich aber noch zum Album, weil das hat mich, also du hast es mir irgendwann erzählt, daher wusste ich es dann, aber ich fand das, wo wir gerade bei den Abenteuern von euch waren, einen Tag vor Silvester unangekündigt ein volles Album rauszuhauen, was ja auch den ESC-Song hatte und auch den Titel des ESC-Songs hatte. Warum habt ihr das gemacht? Also das ist ja ein Risiko. Ich meine, das ist dann straight auf die Eins gewandert, was natürlich Wahnsinn war. Aber das, wie kam die auf diese Idee? Das haben auch mehrere Leute gefragt tatsächlich.
Also grundsätzlich, was mich total nervt, ist, dass die Vorverkaufsspanne der Alben bei Bands immer länger wird. Und da können die Bands zum Teil gar nichts für, weil die Labels das dann so entscheiden und auch entscheiden müssen, weil du kommst nur in die großen Spotify-Playlists mit einzelnen Songs, wenn das Album noch nicht draußen ist. Und du willst ja in die Playlists, damit die möglichst groß ihre Runde drehen. Das ist quasi das MTV von heute, das Radio von heute sind die Spotify-Playlists. So, das heißt, die Bands sind von 2 Monaten auf 3, auf 6, teilweise auf 8, teilweise ein Jahr vorher kommen die Singles. Dann machen die teilweise 6, 7, 8 Singles, das Album hat 10 Songs und wenn das Album kommt, ist die ganze Magie weg. Ich verstehe das aus wirtschaftlicher Sicht, aus marketingtechnischer Sicht und das ist wichtig, auch gerade bei wachsenden Bands, du willst dich da platzieren, du hast sonst die Chance nicht, du hast nur diesen One-Shot und dann am besten noch mit ganz viel Features, weil dann teilt man sich die Zuschauer und kriegt mehr und bla und Statistics und so, alles gut. So, das nimmt aber diese Magie, das Album kommt raus und die Leute kennen schon 6, 7 Songs seit 8 Monaten und das Album war schon 9 Monate davor schon fertig, weil wegen der Vinylknappheit du teilweise 9 Monate vorher schon die Vinyl pressen musst. Das heißt, du hast vor 2,5 Jahren ein Album geschrieben, was seit 1,5 Jahren fertig ist und dann kommt es raus und dann musst du sagen, ey, das ist so magisch, wir haben jetzt Blatt und Glitter und ey, es fühlt sich alles so frisch an, du hast die Songs vor 3 Jahren geschrieben. Und das ist dann so, und dann mach nochmal ein Shoutout und denkst so, oh Gott, ich kann das Album, ich kann es gar nicht mehr hören. Und wir wollten diese Magie von früher, ich weiß noch, ich bin durch Hamburg gelaufen und dann war da dieses Plakat von WOM, damals Jungfernstieg unten, ja, hier CD-Laden. Und dann siehst du Wille Wallo auf dieser Litfaßsäule und dann so, oh, Himmelalbum, geil, wann kommt das in 2 Wochen? So, und du bist so völlig, kennst diesen einen Song, gehst da rein mit zitternden Händen, holst dir dieses pinke Album und denkst so, wow, und hörst es dir zum ersten Mal an. Und ich wollte, dass die Menschen wieder dieses Gefühl haben, diese Magie spüren und auch diese Überraschung. Das war der erste Punkt. Das heißt, wir haben gesagt, wir veröffentlichen das wirklich nur mit 6 Tagen Vorlauf und scheißen auf die Charts. Die vom Label, die haben alle gesagt, seid ihr völlig bescheuert? Die haben gesagt, ihr kriegt nur einen Song in die Playlist. Und das wird nichts und die strecken ja natürlich die ganzen Produktionskosten vor und alles. Das wird wirtschaftlich, das wird der Niedergang für das Album. Wir haben gesagt, dann ist es halt so, dann machen wir das nächste wieder groß. Der zweite Punkt war, wir haben uns überlegt, an Weihnachten gibt es ja maßgeblich so 2 Sorten Menschen. Es gibt die, die in der Family feiern können, total glücklich sind. Und die dann hören, Weihnachten, wow, meine Lieblingsband bringt ein Album raus. Haben gesagt, ganz egoistisch, Mensch, die verballern doch sofort ihr Weihnachtsgeld, bestellen sich alles. So, gebe ich ganz offen zu. Ey, so. Das war quasi Minimierung dieses Risikofaktors. Und dann gibt es aber auch die Leute, die ganz alleine sind, die krank sind, die keine Familie haben, höchste Suizidrate an Weihnachten. Und wenn dann Weihnachten die Info kommt mit einem Musikvideo, meine Lieblingsband bringt ein Album raus und das auch schon in 6 Tagen, macht das vielleicht glücklich. Und wir haben hunderte Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, ihr habt Weihnachten mein Leben gerettet mit diesem Album. Und das fanden wir natürlich sehr, sehr schön. Und das alles zusammen.
Ja.
Und dann haben wir auf die Charts geschissen, haben das Album rausgebracht. Ich bin nach Teneriffa geballert, wollte Urlaub machen. War dann nichts mit Urlaub. Das hieß dann jeden Tag Marketing, Marketing, weil gesagt wurde, Mensch, wir sind in den Trendcharts auf 2. Und hinter uns ist eine Band, die aus verschiedenen Gründen vielleicht nicht unbedingt die Eins erreichen sollte. Also lass mal die Eins probieren, lass das halten. Und dann haben gar nicht wir das möglich gemacht, sondern ganz viele von euch, weil wir haben noch ganz spontan, ich weiß nicht mehr, wie wir sie genannt haben, irgendwie die Late Edition, keine Ahnung, mit persönlicher Videogrußbotschaft, dachten, naja, wenn noch 200 Leute das Ding kaufen, dann haben wir, glaube ich, 1200, 1300, 1500 gemacht. Also individuelle Videobotschaften und die Leute, ihr habt das Album alle nochmal gekauft, teilweise fünffach. Und dadurch ging es dann auf die Eins. Das heißt, es war eure Schuld dann, nicht unsere. Und deshalb vielen, vielen Dank.
Ja, das war natürlich... Ja, es ist eine super Story, ist das, finde ich. Also, ich bin immer großer Fan davon, Dinge anders zu machen. Und gerade wenn es um diese üblichen Systeme und Mechanismen geht, die so in der Musikindustrie und so gelten, wenn man dem mal ein Schnippchen schlägt oder sozusagen einen eigenen Weg geht, ohne sich immer hundertprozentig anzupassen, weil es aus wirtschaftlichen Gründen nicht anders geht, finde ich das sehr bewundernswert. Und wenn dann so Nebenfaktoren, wie du sie gerade, die ja nicht unwichtig sind, heraufbeschworen oder zutage gefördert werden, dann ist das natürlich eine doppelt gute Situation. Also spannende Frage. Die Antwort war viel spannender, als ich gedacht habe tatsächlich. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und
aber dieses neue Sachen machen oder alles bleibt, wie es ist, das ist ja ein großes Thema, gerade auch in der schwarzen Szene. Haben wir schon mal drüber gesprochen?
Ja, absolut.
Weil das ist einfach so, auch bei ganz vielen, man beschwert sich über Nachwuchs, was nachvollziehbar ist. Viele wollen aber gar nichts Neues. Die wollen eigentlich, dass der Nachwuchs klingt wie alles, was früher da war. Das geht natürlich nicht. Das heißt, es gibt immer verschiedene Lager. Wie ist das mit Mera Luna? Wie ist das mit Weiterentwicklung? Bleibt immer alles, wie es ist? Was willst du weiterentwickeln? Was musst du vielleicht weiterentwickeln? Es bleibt alles so, wie es ist. So.
Naja, also erstmal bleibt alles, wie es ist, weil natürlich eine sehr starke DNA dieses Festivals existiert, die wir auch nicht so deutlich verändern wollen, dass das Mera Luna nicht mehr das Mera Luna ist. Das Mera Luna wird weder aus kommerziellen Gründen vergrößert oder verändert oder jetzt musikalisch in irgendwas geöffnet. Das Mera Luna ist so, wie es ist, in dem Kosmos, wo es existiert, mit der Familie. So nennen wir das tatsächlich immer, die jedes Jahr zusammenkommt, genau richtig so. Das ist das eine.
Ganz kurz, ich muss auch sagen, die Farbwahl dieses Jahr finde ich auch hervorragend. Ja?
Vielen
Dank. Ich wollte eigentlich mal versuchen, mich hier noch so rein zu... Wir brauchen noch drei Chrises mit mehr Armen eigentlich dafür. Verdammt, ja. Okay, aber ihr sagt mir sehr zu. Ich brauche ein Shirt, bitte.
Aber es ist natürlich, da es sehr, sehr viele Menschen gibt mit sehr vielen verschiedenen Geschmäckern und es gibt ja auch verschiedene, sag ich mal, Subgenres innerhalb der Szene, die natürlich sehr unterschiedlich gelagert sind, natürlich immer Diskussionen ums Line-Up. Die einen wollen die Band sofort wiedersehen, die anderen sagen, oh, schon wieder die. Und das ist halt immer ein großes Problem tatsächlich. Also das Problem, eine Herausforderung nennen wir das mal.
Aber man darf nie vergessen, die ganz, ganz laut und ganz doll meckern. Und ein paar hundert Kommentare wirkt erstmal unfassbar viel, aber es sind meistens zum Glück ja doch immer nur ganz wenig. Also die so richtig ausfallen werden. Ich rede nicht von höflich geäußerter Kritik, sondern von... Du weißt, was ich meine.
Absolut, man hat sich als Veranstalter auch dran gewöhnt. Man sieht auch den Unterschied zwischen den Plattformen. Während bei Facebook wahnsinnig viel gemeckert wird, ist es auf Instagram schon wieder ganz anders. Ich versuche das alles immer gar nicht so nah an mich rankommen zu lassen, weil am Ende ist es ja jedes Jahr voll. Und anscheinend scheinen wir ja was richtig zu machen damit. Und dafür bin ich euch wahnsinnig dankbar. Das sage ich jetzt zum 10. Mal, aber ich meine es auch wirklich so. Das ist keine Floskel. Und um auf den anderen Punkt zurückzukommen, natürlich brauchen wir mehr Nachwuchs in der Szene. Es gibt eine ganze Menge Nachwuchs und wir haben ja auch über den Mera Luna Contest viele Bands über die letzten Jahre gesehen, so wie Unzucht und so weiter, die über den Contest, ich will mir nicht anmaßen, dass es nur über uns war, die haben natürlich auch so einen super Job gemacht und tolle Musik gemacht, aber hat vielen Bands schon ein Sprungbrett gegeben. Bei den einen klappt es gut, andere verschwinden dann noch irgendwann wieder, das ist aber ganz normal in der Musik. Wir versuchen immer, junge und frische Bands hinzuzunehmen, aber in der richtigen Mischung. Danke, danke. Nein, aber wenn eine Szene weiter existieren soll, muss was Frisches nachkommen. Und gerade in dieser unserer Szene ist es natürlich so, dass es anders, schon ein bisschen anders ist als in anderen Szenen, dass guter qualitativer Nachwuchs ist ein wenig rarer als in anderen Szenen. Was ich nicht so schlimm finde, weil wir wahnsinnig viele tolle Bands haben, die auf die wir zurückgreifen können, die auch immer gerne hier spielen. Ich möchte aber eigentlich trotzdem zu einem Modus kommen, wo man nicht nach 2 Jahren schon wieder Bands wiederholen muss. Wir versuchen immer schon so eine 3-Jahres-Regel bei uns intern gelten zu lassen. Weil wir es halt auch interessant halten wollen. Und wir versuchen auch immer wieder mal was Besonderes zu machen, wie zum Beispiel Wille Wallo dieses Jahr. Das hat lange gedauert, das war nicht so einfach, aber das war... Vielen Dank. Und das war aber etwas, was wir machen wollten, weil wir wollen auch mal überraschen. Wir wollen auch mal Sachen zeigen, die lange nicht mehr da gewesen waren.
Lass 10 Jahre warten, bis wir Lord of Lost wiederholen, dass es richtig spannend ist. Okay.
Nein, wollt ihr... Sollen wir was spoilern?
Ja, mach doch.
Also, ihr, die ihr jetzt hier seid, erfahrt ganz exklusiv die erste Band, die für nächstes Jahr schon bestätigt ist. Und das ist Chris mit Lord of the Lost.
Aber nicht weiter sagen.
Ja, aber zum 15-jährigen Jubiläum muss das ja auch sein.
Natürlich. Also ja, nächstes Jahr feiern wir hier alle zusammen 15 Jahre Lord of the Lost. Ich freue mich da sehr drauf. Und das wird auf jeden Fall eine gute Show. Ähnlich gut wird das Intro, was wir nächstes Jahr für diesen Podcast präsentieren werden. Aber es ist natürlich, ich will das nochmal ganz kurz abschließen, weil zu dem Booking kamen extrem viele Fragen auch. Wie gesagt, gemeckert wird immer, wir versuchen das sehr sensibel zu gestalten und auch das Festival, was das angeht, sinnvoll weiterzuentwickeln. Darum haben wir jetzt zum Beispiel die zweite Bühne, die da hinten Open Air ist, weil es in dem Hangar am Ende immer so war, dass viele Leute relativ frustriert waren, dass sie die Bands nicht sehen konnten. Klar, die Atmosphäre ist nicht ganz so klubbig, wie es im Hangar war, das muss man schon sagen. Gerade bei den elektronischeren Acts ist das manchmal ein kleines Manko. Es gibt aber jetzt ganz, ganz viele Leute, die jetzt viel mehr Bands erleben können zum Beispiel. Und wir haben die Bühne, danke, wir haben die Bühne letztes Jahr als Experiment so gebaut. Wir haben ganz viele Sachen verbessert. Es gibt auch immer noch den Schirm, der zumindest ein bisschen sowas wie ein Dach bietet und sowas. Und solche Sachen sind mir wahnsinnig wichtig, weil es für die Bands, die jetzt da drüben spielen, nochmal eine ganz andere Atmosphäre und viel mehr Leute gibt, die das sehen. Was auch wichtig ist...
Ich finde, Stefan kann mit seiner Punkband hier auch ruhig mal auf der kleinen Bühne hier auftreten.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das wollt ihr doch gar nicht wirklich sehen. Und außerdem, ja, da müssten wir tatsächlich wieder proben. Schauen wir mal. Nein, aber ohne Witz, das Booking bleibt eine Herausforderung. Mir ist es wahnsinnig wichtig, das Programm frisch zu halten und auch cool zu halten für die Szene. Natürlich gibt es Wiederholer, das bleibt nicht aus, aber die werden dann ja auch jedes Mal gewünscht. Das ist halt auch, wir fragen euch ja auch immer, was wir sehen wollt und das deckt sich auch immer zu, ich sag mal 90% mit den Dingen, die sozusagen auf unserer Liste stehen. Es gibt natürlich immer Wünsche wie The Cure und Depeche Mode, das ist einfach für uns auch unerreichbar. Ich würde sie sofort buchen, wenn ich sie buchen könnte, aber es ist natürlich ansonsten darunter alles möglich und wir haben ja auch in den letzten Jahren immer wieder mal Experimente gemacht mit Prodigy, mit Korn, mit Placebo und solchen Bands, was ihr ja auch immer sehr gut angenommen habt und solche Sachen werden wir in Zukunft natürlich auch weiterhin versuchen. Ob das für nächstes Jahr klappt, ist wirklich tatsächlich zu früh zu sagen. Es wird am Sonntag eine ganze Rutsche Bands fürs nächste Jahr angekündigt werden, aber das ist natürlich noch längst nicht alles und die Arbeit im Booking wird noch bis ins neue Jahr weitergehen, um auch für nächstes Jahr so das Optimalste, was es dann gibt, für euch wieder hier zusammenzuziehen.
Du musst keinen Namen sagen, aber...
Danke.
Du musst nicht sagen, aber hast du so Wunsch-Headliner, an denen du schon gerade kämpfst, gerade wo du sagst, das wäre so geil, wenn das klappt? Ist es noch
immer? Offen? Natürlich. Ja, immer.
Okay. Also, ich bin gespannt.
Gab es hier Vorschläge im Publikum?
Ja, das haben wir doch gerade schon. Headliner schaffen wir hier noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen...
Kurz geschlafen, die letzten 10 Minuten. Ach so, Headliner, Lord of the Lost. Ja, also das ist auf einem sehr guten Weg, glaube ich. Also das ist auch ganz interessant. Das habe ich mir auch vor unserem... vor unserem Zusammentreffen heute nochmal angeguckt, weil ich kam dann darauf, 2009, erstes Jahr für die Band, 2009 mein erstes Jahr oder mein zweites Jahr als Mera Luna Booker und wir haben natürlich auch so eine Strecke zurückgelegt, von ganz frühen Slots, seid ihr natürlich auch im Programm, immer
weiter hochgeklettert. Ich weiß nicht mal, wie oft wir da waren, inklusive Ensemble.
Das weiß ich jetzt auch nicht mehr.
7 Mal, 6 Mal?
Ja, auf jeden Fall häufig tatsächlich und es war ja auch so, dass... die Menschen immer wieder nach euch verlangten. Ich glaube, dass ihr und Asp wahrscheinlich die Band seid, die am häufigsten hier gespielt haben, tatsächlich.
Ich stand allerdings bereits 2007 auf der Mera Luna Hauptbühne.
Ja, da war ich aber noch nicht da.
Da
habe ich noch einen anderen Job gehabt.
Da war ich Gitarrist von Big Boy.
Ach, wirklich?
Ja.
Ah.
Ja, ja, ja.
Das wusste ich nicht mal.
Ja, ja. Und ja, ich habe ein Jahr ausgeholfen. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, aber kannst du dich an den ersten Kontakt erinnern, den wir hatten? Der war schriftlich. Und weißt du noch, worum es ging?
Nee.
Es ging um etwas, was du gerade in der Hand hältst. Ich habe nämlich fast das Mikrofon kaputt gemacht, weil ich habe damals so viel mit Wasser rumgesaut. Und das war 2009 oder 10, weiß ich nicht. Ich glaube, genau, 2010 war es, glaube ich, nicht 9.
Das kann sein.
Genau.
Ja, ich weiß es
nicht. Und da habe ich Unzucht, genau, Unzucht haben gespielt und dann wir. Was? Egal. Und ich habe so viel mit Wasser rumgesaut und da kam wohl ein bisschen Wasser ins Mikro und dann hattest du dich später gemeldet, weil es darum ging, ob irgendwie das kaputt ist oder nicht und Versicherung, was weiß ich. Und habe ich noch gesagt so, ich glaube, das war gar nicht so schlimm. Und dann hattest du dich, da hatte ich dann richtig Schiss. Ich so, fuck, jetzt meldet sich der Typ von FKP selber. Und dann hast du geschrieben, nein, ich habe das Wasser aus dem Mikrokorb tropfen sehen.
Ja, das stimmt.
Das war unser erster Kontakt. Ich ja, so, oh fuck, ich hoffe, ich muss den nie persönlich treffen, den Typen. Ja, scheiße.
Ja, scheiße nicht gelaufen. Geklappt. Haben wir uns dann doch ständig getroffen.
Aber das Mikro blieb heil. Es war dann
ja,
tatsächlich
das musste nur mal eine Woche durchtrocknen, dann ging das wieder.
Also, Entschuldigung. Aber,
ach ja, ich erinnere mich, also jetzt, wo du das sagst, erinnere mich an diese, dass wir irgendwann mal so ein Mikrofongespräch hatten. Dass das aber unser erstes Gespräch war, weiß ich nicht mehr so genau.
Also zumindest aber egal. Das erste, an das ich mich erinnere. Ja.
Toll.
Ja.
Wie das alles angefangen hat. Spektakulär. Also nächstes Jahr mache ich da so Tütchen drum oder so.
Ja, wir bringen Hydrofone mit, das sind Unterwassermikrofone. Dann nehmen wir einfach die mit auf die Bühne.
Das ist super.
Dann geht das. Damit nimmt man normalerweise so Walgeräusche auf, aber Walisch lerne ich auch noch.
Ich höre das Durchatmen der Techniker auf der Hauptbühne ja. Bis hier. Ja, sehr gut. Das freut mich tatsächlich sehr. Ich habe aber noch eine Frage.
Oh Gott. Ist das eigentlich ein echter Rabe hier?
Ja, bitte Vorsicht.
Achso, Entschuldigung.
Der beißt.
Er sieht nicht mehr so glücklich aus.
Nee, der hat ein bisschen Federn gelassen über die Jahre. Aber von der Seite geht's, glaube ich.
Das ist ein Vintage-Rabe.
Ja. Von dieser Seite sieht er ein bisschen traurig aus. Aber gut, was ich noch fragen wollte, weil das ist mir aufgefallen über die Jahre, weil ich auch noch mal so Bilder angeguckt habe aus den verschiedenen Jahren, weil diesmal habe ich mich wirklich vorbereitet, wie ihr merkt, auf diesen Podcast, ist, dass ihr euch visuell ganz schön verändert habt. Ihr wart immer eine visuelle Band. Ihr seid jetzt nie in schwarzen Shirts einfach auf die Bühne gekommen und habt eure Songs runtergespielt. Ihr hattet immer schon was Besonderes. Aber diese Verbindung von Musik und Visuellem, die ist gerade jetzt auch mit den Outfits vom ESC, bei Blood and Glitter, die ja nochmal komplett anders und auch deutlich verrückter waren, fand ich, als die Sachen, die es vorher gab. Das scheint ja extrem wichtig zu sein. Konzipierst du das? Kommt das auch von euch allen? Ihr schafft ja schon so ein bisschen eine eigene visuelle Welt. Du kannst ja entweder oder Frage nicht mit Ja beantworten.
Ja, aber es ist tatsächlich beides. Also sagen wir mal so, sehr viele Initialzündungen in der Band ganz allgemein kommen von mir, aber nicht alle. Und es ist immer so, dass ich das immer in der Band dann so pitche quasi, sag so, ich habe eine Idee, wie findet ihr das? Und das in 99 von 100 Fällen findet das großen Zuspruch und dann arbeiten wir es gemeinsam aus, damit jeder happy ist. Und dann ist es wie so ein kreatives Durcheinander, dass jemand sagt, dann mach mir das und ich habe aber Bock auf das und ich will so aussehen und so, also, dass jeder eben happy ist. Und mir war es total wichtig, nachdem wir zwei Alben gemacht haben, die zum einen super mythologisch und mystisch waren und Judas eben mit diesem theologischen Grundthema irgendwie, war alles sehr düster und sehr dunkel und sehr karg zum Teil, auch wenn natürlich nicht jedes Musikvideo unbunt war, aber es war halt einfach grundsätzlich sehr kalt und hart. War mir der Kontrast total wichtig. Und ich bin, seit ich Kind bin, großer Glamrock-Fan und ich fand einfach, das war mal an der Zeit, wieder ein bisschen bunt irgendwie durchzudrehen. Und es ist natürlich völlig klar, dass wir jetzt wieder den Kontrast suchen. Also wir haben für das Album, was regulär kommt, das wird im Jahr 2025 sein. Wir bringen Ende des Jahres jetzt erstmal ein Coveralbum raus, als eine Art Dessert für Blood and Glitter. Die Leute,
ein Coveralbum?
Die Leute fragen seit 10 Jahren nach dem Coveralbum, kriegen sie jetzt, genau. Und,
das ist spannend, da musst du gleich noch mal was zu sagen.
Genau.
Ja, mach aber erstmal weiter.
Und das ist ein bisschen wie so ein Dessert für Blood and Glitter, weil ein Coveralbum natürlich auch recht irgendwie bunt ist und eine witzige Zusammenstellung und man da auch optisch irgendwie ein bisschen bunter arbeitet. Aber für das, was wir 2025 machen, da gibt es auch schon ein Konzept, sowohl visuell als auch ein Albumtitel und auch schon erste Songs und Songideen, wird es sehr, sehr düster und sehr stimmungsvoll. Aber weder theologisch noch mythologisch, sondern ja eigentlich so ein bisschen wie dieses allererste Lord of Lost Album, wo es um die Dunkelheit hier so ganz doll drin geht, auch um Ängste, aber auch das Schöne an dieser Melancholie. Weil Melancholie ist nicht nur was Schlechtes, sondern was auch was sehr Schönes. Und es geht mir vor allen Dingen auch um die Farbe Schwarz, insofern, dass es nach wie vor so ist, dass man gefragt wird, gehst du zu einer Beerdigung oder was? Und dann muss ich immer an diese Shirts denken, Black is my happy color, dass man sagt, ey, wir machen das ja, weil wir uns so wohlfühlen. Und
das genau. Geht ja vielen so.
Genau, und ich kriege eher schlechte Laune, wenn ich grün anziehen muss, auch wenn wir es natürlich manchmal für ein Musikvideo machen, weil wir Lust auf was Schräges haben, aber prinzipiell fühle ich mich dann so einfach, so fühle ich mich sehr happy. So. Und das nach außen zu kehren und zu sagen, wir möchten gerne diese innere Melancholie im Kern irgendwie nochmal musikalisch umsetzen. Wie hart das wird, weiß ich noch gar nicht. Ich denke, es wird sehr kontrastreich bleiben. Aber schwarz und düster heißt nicht, dass es zwangsläufig hart sein muss. Was bleiben wird, das weiß ich jetzt schon, ist der große 80s-Touch, den wir seit 5, 6 Jahren haben, von dem ich mich nicht lösen kann, den wir zu so einer Art Lord of Lost Heim-Sound gemacht haben. Aber ich hätte es gern wesentlich düsterer als Blood and Glitter. Ich brauche den Kontrast jetzt.
Jetzt sind wir alle richtig gespannt. Also das ist. Ich finde das ganz erstaunlich, denn wenn man eure Alben über die Jahrzehnte, muss man ja sagen, jetzt hört, dann merkt man auch, dass es bei euch auch immer so eine, naja, ich nenne es mal Evolution des Sounds gab. Ihr wart immer in einem musikalischen Bereich zu Hause, der aber nicht limitiert war darauf. Ihr habt schon eine ziemliche Wandlung hingelegt, ohne jetzt komplett eure DNA zu verlieren. So, das finde ich auch wahnsinnig interessant. Liegt das daran, dass du das bewusst machst oder ist das das, was dich gerade leitet, weil dir nach Jahren auch andere Melodien in den Kopf kommen?
Ja.
Oder, ja, okay, cool.
Nein, es ist tatsächlich wieder beides. Sorry, dass ich die Entweder-Oder-Frage mache.
Nee, alles gut.
Das ist zum einen tatsächlich etwas, weil ich irgendwie einfach so bin und zum Glück die Jungs aus der Band auch. Es ist nie so, dass irgendjemand gezwungen worden ist, irgendwo mitzumachen, sondern dass tatsächlich einfach es unglaublich Spaß macht, immer sich einen Kontrast zu suchen, weil es immer wieder ein bisschen was Neues ist. Das ist so, stell dir vor, du musst eine ganze Woche lang Spaghetti essen. So, das ist ja noch okay, aber dann hast du halt in der nächsten Woche Bock auf was anderes. Aber wenn du sagst, du musst dein Leben Spaghetti essen, und nie wieder was anderes ist schwierig. Es gibt Bands, die wollen immer gleich klingen und da erwartet das auch jeder und die fühlen sich so wohl und die essen halt gerne immer Spaghetti. So. Aber bei uns ist es so, wir lieben den Kontrast, weil man jedes Mal wieder wie frisch verliebt. Man hat so richtig so Schmetterlinge im Bauch und Hummeln im Arsch und kann nicht warten, loszulegen, wieder was Neues zu machen, obwohl es die gleiche Band ist. Und das andere ist, ich mache es ganz bewusst so, weil ich immer Bands geschätzt habe, oder Künstler und Künstlerinnen geschätzt habe, wo du ein Album angemacht hast und dann einem Song erkennen konntest, das ist das Album. Und nicht, welches waren das, weil die klingen ja eh alle gleich. Das war ganz schon ganz früh so. So ein Künstler wie David Bowie ist ein genreloser Künstler. Und ansonsten auch ganz viel, auch in den 90ern und Anfang der 2000er, dass Bands sich über Albumsounds definiert haben, auch über Visualität, die verschieden war. Du hast an einem Poster gesehen, das war die Ära. Und das ist auch der Grund, warum wir so gern mit Logos spielen. Natürlich, wir werden immer dieses Herzlogo irgendwie im Kern behalten und das kommt immer wieder. Aber dass auch der Schriftzug sich verändert und du weißt, das war der Schriftzug und das Logo zu der Ära. Und du fühlst dich vielleicht zu der besonders hingezogen. Und man hat dann mal eine Bandkarriere mit Lord of Lost, wo man vielleicht mal auf 30 Jahre zurückgucken kann und sieht diese Entwicklung und diese verschiedenen Welten, die man sich gebastelt hat in diesem eigenen Universum, finde ich viel interessanter als zu sagen, wir haben immer nur Dark Rock gemacht. So, das ist nicht so mein Ding. So.
Es ist total nachvollziehbar. Ich finde, gerade dieses Bildnis von dem Spaghetti-Teller jeden Tag macht es sehr nachvollziehbar, auch wenn man vielleicht kein Musiker ist. Aber machst du jeden Tag Musik?
Ja. Also ich habe ja dieses Radio. Wenn das zählt, also es passiert immer irgendwie was. Und ich mache mir zumindest irgendwelche Notizen, und weil ich gar nicht anders kann oder beschäftige mich irgendwas. Natürlich verschwimmen irgendwann die Grenzen, weil meine Aufgabe bei Lord of Lost ist inzwischen so viel mehr. Ich designe ja auch 90% des Merches, was mir unglaublich Spaß macht. Du wirst irgendwann von so einem Hobby-Photoshopler zu einem Merch-Designer, weil es einfach geil ist, sowas zu machen. Deshalb, ich mache immer jeden Tag irgendwas mit Lord of Lost, aber nicht zwangsläufig Musik, sondern da bin ich inzwischen ein bisschen entspannter. Früher hatte ich das Gefühl, ich muss unbedingt jeden Tag irgendein Instrument üben oder eine Songidee festhalten. Und da habe ich gemerkt, es wird aber irgendwann nicht besser, sondern ich warte dann lieber auch mal ein paar Tage, bis es wieder richtig in den Fingern juckt und sagt, heute will ich mal Klavier spielen. So, und dann mache ich das.
Ja, verstehe ich. Also gerade wenn es jetzt schon Songs für das Album von was 25 erscheint vorhanden sind, dann hast du ja auch erstmal keinen Stress.
Wir würden gerne eigentlich viel, viel früher, aber wir sind ja auch so, wir suchen uns auch bei der Produktion immer das Abenteuer, wo auch alle sagen, Leute, ist doch unwirtschaftlich. Wir könnten ja auch den Vorschuss nehmen, den Produktionsvorschuss und einfach sagen, ey, alles am Laptop, zack, kann ich auch alles alleine machen, so, und der Rest wird programmiert, ist nächste Woche ein Album fertig, dann mal ganz viel Geld und kann in Urlaub fahren. Aber wir wollen diese Abenteuerreise und ich habe so große Träume wie, ich möchte gerne einmal Schlagzeug aufnehmen über die alte Neve-Konsole, wo auch Nirvana Nevermind drüber aufgenommen haben, die jetzt bei Dave Grohl im Studio steht. Also würde ich gerne nächstes Jahr nach Amerika und Schlagzeugaufnahmen über diese Konsole in diesem Studio machen. Kostet viel Geld, aber das ist dann unser Abenteuer.
Ich möchte einmal
in Abbey Road Klavier aufnehmen. Ja. Ich möchte einmal Gesang aufnehmen in dem Studio, in dem Roxette ihre Alben produziert haben. Das heißt, das ist eigentlich so der Plan. Nächstes Jahr die Konzerte von, keine Ahnung, 90 oder 100 auf 40 oder 50 zu halbieren und dann ein bisschen die Produktion an verschiedenen Orten zu machen.
Super. Sag uns noch einen Satz zum Coveralbum. Werden da Genregrenzen gesprengt? Oder?
Selbstverständlich.
Das habe ich fast erwartet.
Also sagen wir so, es sind durchaus auch ein paar Rocknummern, die wir gecovert haben, auch von Bands, die ursprünglich eine Rockband waren oder sind. Aber das Maßgebliche war da wirklich, können wir die Songs fühlen? Ich habe jedem aus der Band gesagt, Mensch, was für Songs würdet ihr gern covern? Und dann hatten wir diesen großen Pool und ich musste dann das Zünglein an der Waage sein, weil wenn ich einen Song singen muss, den ich nicht fühlen kann, ist es vielleicht noch leichter, ist es vielleicht schwerer für mich, als wenn jetzt Nick einen Song trommeln muss, den er nicht fühlen kann, weil Schlagzeug ein weniger, no offense, aber ein bisschen weniger emotionales Instrument im Ausdruck ist. Das heißt, dann habe ich letztendlich geguckt, welche Songs fühle ich am meisten. Und da ist jetzt tatsächlich alles dabei, von Songs, die sind vielleicht gerade mal 3-4 Jahre alt, bis hin zu Songs, die vor meiner Geburt geschrieben worden sind. Natürlich haben wir wieder viel zu viel produziert. Ich glaube, wir haben insgesamt über 30 Songs gemacht. Das heißt, das
Doppelalbum.
Das Coveralbum an sich hat 11 Songs. Aber wir haben dann auf einem zweiten CD für so Bonus-Dinger dann eben auch so Songs, die wir seit Jahren eben live spielen und auch schon ein paar Cover-Songs, die wir auch schon produziert haben. Und was besonders Spaß gemacht hat, gibt es noch quasi für, keine Ahnung, was für eine Edition, dann eine CD, wo wir ganz klein und akustisch heruntergebrochen auf Akustikgitarre, Cello und Klavier nur Songs performt haben, die vor meiner Geburt entstanden sind, die ich in der Plattensammlung meiner Eltern gefunden habe. Und das war eigentlich so ein wirklich großes Highlight. Das ist weniger Trubel und Remi Demi, aber das ist so emotional, war das was ganz Besonderes für mich.
Wow, okay. Wir sind sehr gespannt. Wir müssen sehr gespannt bleiben. Wann kommt das raus? Ende diesen Jahres?
Ich darf noch gar nicht sagen. Ich glaube wieder kurz nach Weihnachten, kurz vor Weihnachten. Eins von beiden.
Okay. Darf er aber noch nicht sagen. Ja. Also.
So, irgendwie so. So ein Freitag. Ich glaube, der letzte oder vorletzte im Jahr. Ich weiß es gerade tatsächlich nicht ganz genau.
Alles gut. Also wir kommen jetzt auch leider schon zum Ende. Die Stunde ist verflogen wie nichts. Ich möchte dir aber auf jeden Fall noch eine letzte Frage stellen. Und das ist eine Frage...
Warte, bevor wir die Frage machen, möchte ich gerne völlig schamlos Werbung machen für unser eigenes Festival.
Oh ja.
Und vor allen Dingen, du bist ja auch noch Mitveranstalter.
Ja,
also,
ich veranstalte Spielen.
Ja, genau. Wir haben ja in der Hildesheimer Vorstadt Hamburg unser eigenes Festival namens Lordfest. Wir hatten letzte Woche noch 1000 Tickets, jetzt gibt es nur noch 700. Also es geht echt schnell. Und wir werden zum ersten Mal, ich bin mir sicher, es wird voll eine Halle füllen, die 4 Markthallen groß ist.
4 Markthallen groß. Schnappt euch die letzten Tickets, wir sind auch beide da.
So, jetzt zu deiner Frage.
So, jetzt letzte Frage und das betrifft die Zukunft. Ihr habt wahnsinnig viel irres Zeug gemacht.
Die will ich aber auch an dich stellen, weil ich will auch wissen, was bei euch ins... Oder hast du keine Mera Luna Zukunftsausblicke, die du verraten kannst?
Das ist ganz düster alles.
Okay,
das ist gut. Aber das soll es ja auch sein. Nein, die kannst du mir auch sehr gerne stellen. Aber ich glaube, gibt es Wünsche, Pläne, Ideen? Irgendwelche Richtungen, in die ihr noch gehen wollt, wo ihr noch nie wart? Irgendwas, was ihr euch vorstellt, was unbedingt noch passieren soll? Also quasi, hast du einen Wunsch an die Zukunft oder irgendeine konkrete Idee? Was kommt als nächstes?
Also
du hast es ja eben schon ein bisschen angerissen tatsächlich.
Genau, ich habe ja schon ganz viele Sachen verraten. Ich muss jetzt wirklich sagen, nachdem wir das große Glück hatten, eine Once-in-a-Lifetime-Experience zweimal zu machen, die Tour mit Iron Maiden, denke ich mir, so ein drittes Mal wäre jetzt auch nicht schlecht. weil das war so schön.
Das kommt überraschend.
Ja.
Aber,
Nein, es war so schön und es ist wirklich eine, menschlich, eine so tolle Band, eine so tolle Crew. Da sind wirklich so viele Menschen uns ans Herz gewachsen und wir denen, dass ich wirklich denke, wenn das jetzt vorbei wäre, forever and ever, ever, wäre das schade. Ich würde es gerne noch ein drittes Mal machen.
Ja,
und viertes.
Das kann ich nachvollziehen.
Aber was gibt es fürs Mera Luna oder für FKP für Zukunftsmusik?
Naja,
außer unser Intro, was wir produzieren müssen.
Das wollte ich aber jetzt sagen. Das ist natürlich doof. Aber nein, ohne Witz, es ist das, was ich eben schon angehört habe. Wir wollen das Festival sinnvoll weiterentwickeln. Wir wollen es aber eigentlich auch so belassen, wie es ist. Es wird nicht größer, es wird nicht kommerzieller, es wird sich auf die Hinsicht nicht verändern. Wir würden gerne mit dem Programm immer wieder mal überraschen. Das ist eine Herausforderung. Das versuchen wir auf jeden Fall aber umzusetzen. Wir wollen tatsächlich bezahlbar bleiben. Das sehe ich als eine der größten Herausforderungen gerade tatsächlich. Und ansonsten wollen wir natürlich auch, weil wir ja auch viele Bands aus der Szene das ganze Jahr über veranstalten, gucken, dass auch der Nachwuchs wieder ein bisschen positiver beflügelt wird tatsächlich. Ansonsten versuchen wir mit den Festivals halt auch ein bisschen nachhaltiger zu werden und so weiter, aber das, im Kern ist es vor allem inhaltlich so, dass wir das Beste hier zusammenziehen wollen, was es aus allen Welten gibt sozusagen.
Ich muss sagen, ich habe mit Freuden festgestellt, dass gerade in dieser stillen Phase der Pandemie doch so der ein oder andere Nachwuchs sich vor allen Dingen auch gemausert hat und gekommen ist, den ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Es gibt Bands, und das sind alles Bands, die irgendwie das ganz Alte mit dem Neuen ziemlich mutig vermischen. Ich muss sagen, Visborg ist für mich eine Nummer, wo ich richtig Zukunft sehe.
Wir auch, absolut.
Ich finde Blitz Union total interessant, weil die auch Sachen verbinden, die irgendwie total schräg sind.
Ja.
Und da gibt es so einige, auch im elektronischen Bereich, wo vieles so festgehangen ist und ganz viel klang wie Kopie von Combi Christ. Jetzt auf einmal so neue, nichts gegen Combi Christ, ja, eine meiner Lieblingsbands. So. Aber ne, wenn immer alles kopiert wird, ist nicht interessant. Auch der Elektronikbereich gerade wieder anfängt, richtig interessant zu werden. Also ich muss sagen, Schwarze Szene ist für mich gerade wieder richtig interessant geworden. Ich glaube, da hat die Pandemie durch diese Ruhe tatsächlich ein bisschen, zumindest kreativ, was gemacht.
Ja, absolut. Ich glaube das auch. Ich spreche ja auch viel mit den Managern und Agenten und auch den Labels vor allem aus der Szene. Und es ist überall wieder ein bisschen frischer Wind drin. Man muss ja auch sagen, nach dem großen Loch der Frustration, was uns alle sehr heimgesucht hat, ist danach aber trotz aller Schwierigkeiten, die es vielleicht noch gab, wieder so eine gewisse Aufbruchsstimmung entstanden, die ich auch wahrnehme. Und das ist auch wahnsinnig gut so. Und was ich euch noch sagen möchte, die ihr zur treuen Mera Luna Family gehört, wenn ihr Wünsche habt, traut euch, das zu schreiben. Über die Socials, es gibt verschiedene Wege, die leicht rauszufinden sind. Wir hören immer gerne zu, wenn Wünsche zum Festival an sich da sind, aber auch konkret einfach Bandwünsche. Das ist dann eher wieder meine Abteilung dann. Wir nehmen das sehr, sehr gerne auf. Also wir machen das hier zusammen und ihr könnt euch auch gerne alle einbringen. Das ist auch keine Floskel, das meinen wir tatsächlich sehr ernst.
Ja, und um das abzuschließen, was das Einbringen angeht, ich bringe mich nachher auch sehr gerne ein. Die Party ist hier nachher, ne?
Die Party ist ja, genau. Hier. Jetzt kommen also gleich noch die Lesungen und
genau.
Dann gibt's die Party.
Stefan und ich gehen jetzt erstmal was essen, weil ich hatte diesen großartigen Tag auf der Autobahn seit 12, habe mich dann noch beim Rasieren geschnitten und dann noch mein Deo vergessen. Hier.
Ach so, okay.
So, oh, Luxusprobleme.
Das hat einen sehr schweren Tag.
Und wir gehen jetzt erstmal was essen und ich hänge dann hier nachher bei der Party rum und nerv die DJs mit schlimmen Musikwünschen.
Da freuen die sich. Mera Luna, wir wünschen euch ein großartiges Wochenende.
Und bis nächstes Jahr.
Überwältigend, dass ihr alle hier wart. Passt auf euch auf. Habt das beste Wochenende des Jahres. Und vielen, vielen Dank. Dieser Podcast. Danke. Komm, ich stehe mal auf.
Vergiss dein Buch nicht.
Oh ja. Danke, danke. Der Podcast erscheint bei YouTube. Ihr seht, es ist mitgefilmt worden. Und bei Spotify und allen Plattformen, die es so gibt, wenn ihr das nochmal nachhören wollt. Danke, passt sehr gut auf mich, der Chris. Ansonsten sagen wir Dankeschön, wünsche euch einen schönen Abend, gutes Festival und bis ganz bald. Danke.
Aber warte, Moment, Stefan, komm, wir machen noch einmal hier, als wäre es ein Konzert.
Das haben wir letztes Mal vergessen.
Ja, wir machen jetzt ein Selfie und ihr macht jetzt mal so richtig mit durchdrehen.
Ihr macht so Hände hoch und alles.
So. 3, 2, 1, Scream for me, Mera Luna! Dankeschön.
Großartig, danke. Tschüss.